Wir haben hier oben, heute hier oben ein Vergnügen, was Sie unten nicht haben. Wir sehen, was Sie machen. Und Hans Oberauer, der mit Sicherheit im nächsten Jahr wieder den Kongress machen wird, es wäre mal ein ganz spannendes Thema, einen Hirnforscher einzuladen. Ist es eigentlich möglich, gleichzeitig auf sein Smartphone zu schauen und zuzuhören? Ich glaube, unser Gehirn ist da nicht ganz so in der Lage. Aber wir kommen weiter zu wir beginnen mit unserer Debatte. Sie haben mit Sicherheit oder einige von Ihnen mal geschaut, was macht Thomas Krüger auf Facebook? Sie sind chancenlos, er ist nur für seine Freunde sichtbar. Corinna Milborn macht es auf Facebook eigentlich ganz clever. Privat ist sie so gut wie überhaupt nicht da. Aber sie verweist auf ihre Sendungen, nimmt Reaktionen auf, macht neugierig. Und damit sind wir schon bei ihrer Profession. Sie ist Moderatorin. Jetzt müssen Sie mal ganz kurz erklären, was Puls 4 ist. Denn außer unseren österreichischen Freunden, glaube ich, kennt das keiner so richtig.
Ja, aber ich glaube, auch die deutschen Freunde kennen ProSieben und Sat.1. Wir sind die österreichische Tochter von ProSieben Sat.1. Haben aber zusätzlich, wir machen die Werbefenster und Nachrichten auf ProSieben und Sat.1 hier in Österreich. Ich bin zuständig für diesen Bereich Information. Puls 4 ist ein österreichisches Vollprogramm, davon haben wir zwei, Puls 4 und ATV. Puls 4 hat einen großen Schwerpunkt auf Public Value, das heißt, wir machen viele Informationssendungen, auf die ich auf Facebook verweise.
Okay. Es lohnt sich übrigens auch, wenn man mal schaut, sie hat vor kurzem den Philosophen Brecht interviewt, Brecht, der auch spannende und auch böse Sachen über Facebook und Google gesagt hat. Warum Sie auch hier sind, Sie sind gerade dabei oder Sie haben ein Buch abgeschlossen über Facebook, das Anfang Juni erscheinen wird. Und wenn Sie jetzt mal, oh, das ist böse, in maximal eine Minute vorstellen, was da drin steht.
Zwar gemeinsam mit Markus Breitenecker, das heißt Change the Game. Und wir haben uns befasst mit der Frage, was nicht nur Facebook, sondern mit Facebook, Google, Amazon. Aber wenn wir mal bei Facebook bleiben, wir haben uns befasst mit der Frage, des Medienanteils, weil wir sprechen da ja immer über Plattformen und das macht das Ganze so ein bisschen unscharf, weil natürlich sind das Plattformen, man kann da die Fotos seiner Oma raufladen und Geburtstagsfeiern teilen, aber Facebook ist nicht nur Plattform, sondern ist Herausgeber eines sehr, sehr mächtigen Massenmediums und zwar des Newsfeeds. Der ist personalisiert, aber es ist ein Massenmedium. Das, was man aufmacht, wenn man Facebook öffnet, die App, das ist ein ganz nach allen Kriterien ein Medium. Facebook ist ein Herausgeber. Der Chefredakteur unter Anführungszeichen ist eine Gruppe, die den Algorithmus festlegt, nach inhaltlichen Kriterien, teilweise hauptsächlich aber nur nach monetären Kriterien, also quasi Boulevard auf Steroiden. Und da sehen wir riesige Probleme für den Zusammenhalt der Gesellschaft tatsächlich. Das geht sehr tief inzwischen. Das greift das, so wie Sie es auch geschildert haben, das greift das Grundkonstrukt unserer Gesellschaft an, nämlich die Art, wie Demokratie funktioniert und geht sehr stark auch in sehr üble Hetze gegenüber Minderheiten, gegenüber anderen Ländern. Sie wechseln da die Seite, damit ich zu Ihnen schaue. Ja, und wir haben ähnliche Schlussfolgerungen teilweise wie Sie getroffen, was die Regulierung betrifft. Aber ich möchte vielleicht eine Schlussfolgerung sagen, die vielleicht für diesen Kreis interessanter ist, nämlich die Frage, wie Medien, europäische Medienunternehmen damit umgehen, dass diese amerikanischen Medien, vor allem Facebook und YouTube, tatsächlich riesige Konkurrenten sind, sowohl was die Aufmerksamkeit betrifft, weil man kann nämlich nicht zugleich auf Facebook sein und auf einem anderen Medium. Das ist eine unteilbare Ressource. Die Sekunden, die wir auf einem Medium verbringen, jede Sekunde, die jemand auf Facebook verbringt, verbringt er nicht auf Zeit online.
Genau, oder darüber werden wir dann auch fleißig diskutieren. Und
das andere, ich sage noch kurz, das Zweite ist, dass die ja auch die Anzeigenmärkte komplett abgraben und das aber mit Content, der nicht zuletzt ja von europäischen Medienhäusern kommt. Da kommen diese sympathischen Menschen, die ihnen erklären, wie man reüssiert im Newsfeed und wie man gezeigt wird und sagen nachher, machen Sie doch originäre Videos und stellen Sie die direkt drauf, setzen Sie keine Links, sondern direkte Fotos und bringen so europäische Medien dazu, ihren wertvollsten Content einem Konkurrenten zu schenken, was wir innerhalb von Europa nie machen würden in dieser Form. Und ich glaube, diesen Schritt, diesen Denkschritt müssen wir setzen, zusätzlich mit der Regulierung und Kooperationen schaffen, wie wir da eine Gegenplattform, wie Sie auch gesagt haben, ich glaube, es wird europäische Plattformen geben, aber man muss mal diesen Schritt machen, zu sehen, das sind Medien, das sind Konkurrenten und zwar ganz massiv, und die halten sich nicht an die Regeln, die wir für Medien entwickelt haben.
Ja, danke schön. Herr Dr. Esser, Sie merken ganz so, ich nehme Sie gleich nochmal dran, ganz so nett, wie Sie es formuliert haben mit Facebook und Google, wird es hier nicht zugehen, aber das ist okay. Jetzt nehmen wir erst nochmal Maximilian Schrems an die Reihe. Übrigens, wenn man in sein Facebook-Profil reinguckt, gibt es im Jahr 2018 einen einzigen Eintrag. Und zwar ein Foto, da steht, man sieht einen Fluss.
Ist auf jeden Fall nicht meins.
Sie
haben das irgendwo anders raus.
Habe ich woanders, okay.
Meins finden Sie nämlich gar nicht, das ist so gut versteckt.
Sehen Sie wunderbar. Es gibt einen Maximilian Schrems, aber das ist nicht der junge Mann, der hier ist.
Nein, es gibt ein Profil, das heißt wirklich Maximilian Schrems, Klammer auf, nicht der Facebook-Typ, Klammer zu.
Okay. Klasse. Wenn man ein bisschen mal im Internet schaut, wer Sie sind, da findet man einen Eintrag von der Süddeutschen Zeitung, die hat geschrieben, niemand nervt Facebook hartnäckiger als Sie. Seit 7 Jahren bringt er Facebook immer wieder vor Gericht. Was machen Sie?
Ja, die Kurzerklärung, wir haben einige Verfahren gegen Facebook angefangen im Datenschutzbereich und wir kommen strukturell auf das gleiche Problem, dass sie sich de facto einfach nicht ans Gesetz halten. Also jetzt selbst mit der Datenschutzgrundverordnung, die haben jetzt ihre neue Privacy Policy vor einer Woche oder zwei online geschalten, die ist eine strukturelle von vorne bis hinten Verarsche dieser Datenschutzgrundverordnung. Und das ist lustig, wenn man sich sozusagen dann als europäisches Unternehmen dran hält und da ist jetzt einer, der sagt, schauen wir mal, wie weit wir es treiben können. Und das war praktisch in Wirklichkeit, mit was wir uns beschäftigt haben. Aber wenn ich gleich vielleicht schon aufgreifen kann, was ich gesagt habe. Ich glaube, was extrem interessant ist, ist die Frage, diese Monopolbildung aufzubrechen. Und ich glaube, wir hätten in Europa einen sehr schönen und galanten Zugang dazu, und das ist Netzöffnung. Wir haben das im Strom, im Gasnetz überall gemacht und gesagt, offene Standards, damit gibt es wirkliche Konkurrenz, damit kann sich wirklich der Beste durchsetzen. Und wir machen das im Internet nicht. Also es ist ganz logisch, dass ich von einem E-Mail-Provider zu einem anderen schreiben kann, aber ich kann nicht von einem sozialen Netzwerk zu einem anderen schreiben. Und damit hat man einen Netzwerkeffekt und die Leute bleiben auf dem, da kann man das beste deutsche soziale Netzwerk erfinden, was es gibt. Die Leute werden trotzdem auf Facebook bleiben, weil schon alles drauf ist. Und das sind Sachen, die könnte man relativ schön regulieren, ohne sozusagen jetzt in den Markt tief einzugreifen, einfach zu sagen, offene Schnittstelle und schauen wir mal, was der Markt dann tut. Und ich glaube, da wird der Markt sich durchaus bewegen bei solchen Sachen. Die andere Sache bei der Regulierung finde ich wirklich interessant. Wir schauen jetzt wirklich nur den Datenschutz an. Und das ist oft das Vorfeld dann zu Microtargeting. Also wenn ich die Daten nicht habe, kann ich einfach faktisch nachher nicht microtargeten. Aber das, da haben wir eher derzeit das Problem, dass wir in Europa die ganzen Regelungen haben und nicht durchsetzen. Also wir machen jetzt gerade einen Verein, der nichts anderes macht als Datenschutzdurchsetzung.
Okay.
Weil es ist schön, irgendwas in die DSGVO hineinzuschreiben, aber wenn strukturell nicht befolgt wird, dann haben wir wieder das gleiche Problem. Ich glaube, das muss man
dann auch... Sie verklagen dann Leute auch, ne? Sie verklagen auch?
Wir haben verschiedene Verfahren, also ich habe das bisher privat gemacht, das geht jetzt in einen Verein über, damit das eine dauerhafte Struktur wird, und wir werden am 25.05. die ersten Beschwerden mal bei Datenschutzbehörden einbringen, und da darf ich gleich aufnehmen, was Sie am Schluss gesagt haben, die DSGVO, die so böse ist in dem Bereich. Das erste Ding, was wir anschauen, ist die Zwangszustimmung. Weil genau in der DSGVO eben Konzerne nicht mehr sagen dürfen, wenn ihr Google nützt, müsst ihr automatisch alles zustimmen und damit die Zustimmung bekommen, die ein normales Unternehmen gar nicht bekommen kann, einfach aus ihrer Marktmacht heraus. Das ist ausdrücklich in der DSGVO verboten. Koppelungsverbot, freie Zustimmung, Trennung vom Hauptvertrag. Und das wird unser erster Fall sein, weil genau das Problem ist, dass die Großen sich dann denken, ha, wir machen das über die Zustimmung und räumen damit die ganze Welt ab. Und der ganze Rest muss sich überlegen, wie er da sozusagen jemanden dazu bekommt, eine Zustimmung zu bekommen. Aber da muss man die DSGVO dann auch so, wie sie gedacht ist, sinnvoll anwenden, dann sind viele von den Problemen, glaube ich, auch gar nicht so real da, weil ich glaube, dass ich Puls 4 eher meine Zustimmung gebe als Österreicher, wo ich das kenne und das sympathisch ist, als wie Facebook oder Google, weil ja, die Sympathie ist wahrscheinlich woanders. Ne?
Herr Dr. Esser, Sie küssten und Sie schlugen ihn, das war mal ein Filmtitel. So, ich habe so den Eindruck, so geht es mit den deutschen Verlagen. Sie schimpfen immer laut, wie schlimm Facebook ist, und dann nehmen Sie Anzeigen auf. Sie haben ja auch eben davon berichtet. Was glauben Sie, wie lange geht das gut? Wie lange kann sich zum Beispiel Ihr Verlag, der Zeit Verlag, mit dieser Maßgabe mal ein bisschen kritisieren, dann auf die Politik schieben, dann aber auch mal wieder kooperieren mit Facebook? Wie lange können Sie das durchhalten?
Das klingt lustig. Wie lange können wir das durchhalten? Was sollen wir denn da großartig durchhalten? Gucken wir uns doch mal die Fakten an. Facebook ist ein Marktplatz. Da sind 2 Milliarden Menschen inzwischen aktiv. Das ist auf so einem riesigen Marktplatz, wo Menschen kommunizieren, sehr viel Freude gibt, sehr viel Informationen ausgetauscht werden. Dass es da natürlich auch ein paar Kriminelle auf diesem Marktplatz gibt, das ist halt leider in der Menschheit so. Mhm. Sie haben jetzt ein Evil Empire, die hässliche Fratze dargestellt. Da gibt es natürlich auf dieser Plattform, wie gesagt, gibt es Missbrauch, der stattfindet. Es gibt aber auch 99% Nicht-Missbrauch. Und das ist ganz klar. Und da müssen wir auch nichts aushalten. Wir arbeiten sehr gerne mit Facebook zusammen. Facebook bringt uns bei unserem Jugendportal Z, wo vielleicht auch Ihr Sohn unterwegs ist, bringt uns 30% unseres Traffics. Bei Zeit Online 10% unseres Traffics. Ich fände es viel interessanter, mal zu schauen, was macht Facebook so interessant. Und wenn die Leute häufiger bei Facebook sind als bei Zeit Online, dann ist das nicht das Problem von Facebook, sondern dann ist das unser Problem. Da müssen wir halt schauen, wie schaffen wir es, unsere User stärker auf unserer Seite zu engagieren. Da können wir uns sehr viel abgucken von Facebook. Also ich finde, Facebook ist eine Sache, die sich dieser Mark Zuckerberg und andere Leute ja auch, soziale Netzwerke vor vielen Jahren ausgedacht haben, um die Digitalisierung halt zu nutzen. Sie haben auf der einen Seite sehr viel Gutes dadurch auch bewirkt, weil sehr viele Menschen haben zusammengefunden. Das ist kein verbrecherisches System, Facebook, sondern das ist eine große Plattform, auf der sehr viel stattfindet, von der wir sehr viel lernen können als Verlage, die wir sehr gut nutzen können als Verlage. Da gibt es nicht ein Aushalten, sondern da gibt es ein ganz klares Votum. Wir finden Facebook gut. Nicht alles, was die machen, es gibt Missbrauch, der muss abgeschafft werden, aber ansonsten, das System von sozialen Netzwerken ist ein gutes System. Dass das in einer Entwicklung ist und dass da auch Regulierungen und dass man Machtmissbrauch und Kartelle, natürlich dass Gesetze eingreifen müssen, wenn es Missbrauch gibt, ist vollkommen klar. Aber soziale Netzwerke sind etwas Gutes, von dem wir sehr viel lernen können als Verlage.
Bleiben wir mal beim Geld, was ja auch Ihr Job ist. Ihre Leser, Ihre Journalisten, auch zum Teil Ihre Werbekunden finanzieren ja Facebook. Das wird im Letzten aber auch Geld sein, was Ihnen als Verlag fehlt.
Ja, so what? Da müssen wir halt besser werden. Okay. Ich kann doch nicht sagen, da hat jemand ein gutes Geschäftsmodell entwickelt, der nimmt, dass mich etwas bedrängt und deshalb ist das böse. Deshalb auch diese Diskussion immer von Google Geld haben zu wollen. Google bringt uns 30% des Traffics umsonst, ja? Und dann wollen wir im Gegenzug Geld von Google haben. Wo ist die Rechtsgrundlage dafür? Ich sehe die nicht.
Okay, Frau Mühlborn.
Sie sagen immer Plattform und ich finde, also bei diesem Plattformteil, das hat ganz viel Gutes, aber man darf nicht ausblenden, dass Facebook ein Medium betreibt. Und das ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir eine Medienrevolution haben. Und wir wissen, was für unglaublich zerstörerische Kräfte Massenmedien entwickeln können. Wir wissen das von Flugblättern, wenn man an den 30-jährigen Krieg denkt oder wenn man an Hexenverbrennungen denkt, die nur möglich waren, durch diese Möglichkeit mit Flugblättern Verleumdungen zu verbreiten. Wir wissen das von der nächsten Medienrevolution mit Radio und Fernsehen. Radio war ein ganz wichtiges Trägermedium für den Faschismus in Europa und für den Nationalsozialismus. Und für alle diese Medienrevolutionen haben wir Grundsätze entwickelt. Deswegen gibt es bei uns dieses Prinzip, nicht nur bei uns, sondern fast weltweit, dass der Herausgeber, der ein Medium zusammenstellt, verantwortlich ist für den Inhalt. Und da sehe ich jetzt aus meiner Perspektive das ganz, ganz große Versäumnis, das wir haben. Facebook sieht sich nicht verantwortlich für den Newsfeed und deswegen ist es möglich, dort Hetze zu verbreiten in einem Ausmaß, das bei uns bedenklich ist, aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel Myanmar, mit dem Massaker an den Rohingya, eine ganz zentrale Rolle in einem Genozid sogar spielt, diese Möglichkeit, Hass zu verbreiten und dazu der Mechanismus des Algorithmus Hass, Lügen, Hetze hinaufzureihen, anstatt hinunterzureihen. Und da sehe ich einfach ein gesellschaftliches Problem drinnen. Das ist jetzt, wenn man jetzt sagt, na gut, es sind Plattformen, wir nützen das, wir haben was davon, das kann man machen. Ich glaube auch das nicht, ehrlich gesagt, weil ich glaube nämlich, dass diese Frenemy-Strategie so ein bisschen schiefgegangen ist. Wir geben insgesamt das europäische Medienlandschaft, geben wir denen mehr, als wir bekommen, weil wenn Sie sich die Online-Werbungszuwächse ansehen, dann, von denen auch viele abhängen, dann sind im letzten Jahr über 95% an Google und Facebook gegangen, wenn man mal China beiseite lässt, weltweit. Der Rest teilen sich alle Medienunternehmen der Welt.
Aber das ist nicht mein Hauptthema. Das Privatfernsehen hat den Zeitungen am meisten Geld weggenommen. Nicht Facebook und Google. Das Privatfernsehen, aber ich gönne es Ihnen.
Das tut mir wahnsinnig leid.
Geschäftsmodell, sollen Sie uns die Kohle wegnehmen? Das ist halt so. Wir leben nicht in einer regulierten Wirtschaft, sondern wir leben in einer Marktwirtschaft.
Wir leben in einer super regulierten Wirtschaft, weil ich muss Ihnen darauf antworten. Ja. Ich muss mich an ganz strikte Regeln halten im Privatfernsehen und das ist gut so. Ich darf nicht Nachrichten und Werbung mischen und das ist gut so. Ich muss einen Absender hineingeben, wenn es eine politische Werbung gibt und das ist gut so.
Ne?
Ja klar, ist Marktwirtschaft. Marktwirtschaft ist gut, aber es sollen sich alle an dieselben Regeln halten. Und wenn wir jetzt einen Player haben, der einer der mächtigsten der Welt ist, die mächtigste Organisation, die es jemals gegeben hat, größer als die katholische Kirche, größer als der Staat China, und der hält sich nicht an diese Grundsätze, die wir für Medien entwickelt haben, mit dem Argument, das zerstört unser Geschäftsmodell, dann muss ich sagen, ja sorry Facebook, dann ist euer Geschäftsmodell falsch. Ihr müsst halt einfach nicht 20.000, sondern mehr Leute einstellen, die den Newsfeed durchforsten. Nicht die Plattform.
Aber
da, wo ein Medium zusammengestellt wird, braucht es eine Redaktion dazu. Und seien es der größten Unternehmen der Welt, es wird sich das wohl doch bitte leisten können.
Darf ich zwei, drei Einwürfe machen? Ich bin ja permanent in Facebook-Debatten, aber es ist sinnvoll zu trennen, soziale Netzwerke als Technologie. Ich glaube, da hat man mal prinzipiell kein Problem damit. Davon unabhängig ist der Algorithmus von Facebook, den man sehr stark kritisieren kann, wo die Frage sich stellt, haben die Verantwortung für was da drauf ist? Und ich glaube eben nicht, dass die sozusagen nur die Welt verbessern und verbinden. Das ist nämlich genau gerade ihr Imageproblem im Silicon Valley. Die Idee war, die ganze Welt wird sich lieb haben mit Facebook und wir werden alle so verbunden sein und am Ende wählen wir alle Rechtsradikale oder Trump oder Co. Also diese Idee hat sich irgendwie nicht ganz entwickelt. Wahrscheinlich auch viel aus der Agitation, die Corinna gerade beschrieben hat. Und davon muss man dann wieder trennen, die Frage, was ist ein Medium, was ist sozusagen dann wirtschaftlich davon. Das sind ganz verschiedene Dimensionen, die alle nur mit dem Schlagwort Facebook in Diskussionen ist. Und wenn man irgendwie das abzielen will, ich glaube, dann ist es sinnvoll, das auseinanderzuhalten.
Mach das noch einmal, wie trennen Sie? Das war jetzt mal so für die Köpfe.
Es waren jetzt sehr viele Sachen da drin, aber ich habe prinzipiell das Unternehmen Facebook, das ist ein Monopolist für soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke sind eine Technologie, die ist an sich mal neutral, die kann gut oder schlecht sein. Dann war es Debatte, wie ist der Algorithmus auf so einem sozialen Netzwerk? Der kann auch super programmiert sein. Der kann so sein, dass es sozusagen wirklich konträre Meinungen gibt oder sowas. Oder er kann auf Profitmaximierung programmiert sein. Dann kriege ich wahrscheinlich das vorgesetzt, was ich hören will. Ne? Ich war mit, ich glaube 2005 als Austauschschüler in Florida und habe gar nicht verstanden erst, was Fox News ist. Weil warum würde ich mir den ganzen Tag Blödsinn reinziehen, bis mir klar war, die Werbewirtschaft will das, weil die Leute sitzen länger dran, wenn sie hören, die Franzosen sind böse und dementsprechend kann ich länger Werbung verkaufen. Ne? Und das ist sozusagen die Optimum auf was dieser Algorithmus und die Themen muss man trennen und für jedes gibt es verschiedene, glaube ich, Regelungsansätze und Probleme. Ne?
Also ich glaube, hier wird eine Hexenjagd gerade veranstaltet, hier wird ein Popanz an die Wand gemalt. Die Rohingya, dieses schreckliche Verbrechen in Myanmar, Facebook ist verantwortlich. Trump, ne, den wir alle nicht so richtig schätzen, Facebook und Cambridge Analytica sind dafür verantwortlich. Der Brexit, ne, für alles Böse, was im Augenblick in der Welt stattfindet, ist Facebook verantwortlich.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, aber doch, das kommt hier so rüber. Nein. Doch, mit den Rohingya, das haben Sie gesagt.
Ich habe gesagt, er hat eine zentrale Rolle gespielt. Und
das ist eine zentrale Rolle. Lassen Sie mich bitte ausreden. Und es mag ein Faktor sein, nur Sie haben auch Fox News erwähnt. Fox News ist nun wirklich das allerletzte aus meiner Sicht. Das gucken sich aber viele Millionen Amerikaner an. Sie ja auch, als Sie in Florida waren. Und ich glaube, wenn man Fox News und Cambridge Analytica in Proportion setzt, wer mehr verantwortlich ist für die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, dann sprechen wir vom Faktor mindestens 100. Von Fox News. Also es wird so viel über privates Fernsehen an Unsinn in der Welt verbreitet. Also da kann man jetzt nicht sagen, das ist okay, weil das irgendwo reguliert ist. Und dann ist Facebook ist irgendwie die hässliche Fratze, die die ganze Welt ins rechte Lager bringt. Da wird ein Popanz an die Wand gemalt. Das stimmt einfach nicht.
Es ist auch sicher nicht monokausal. Also wenn das jetzt monokausal nur Facebook wäre, ich glaube, da wären wir alle auf dem falschen Dampfer. Aber dass es mit ein Faktor ist, ist, glaube ich, durchaus da. Und selbst Fox News kann nicht micro-targeten. Fox News ist US-weit eine Meinung. Auf Facebook, und das ist ja nicht Facebook selber, die das machen, die sind ja alle turboliberal, die wollen ja Trump gar nicht, aber das System kann man missbrauchen dazu, um Micro zu targeten und jedem eine andere Meinung zum gleichen Politiker zu geben. Und das sind total interessante Entwicklungen. Und die muss man diskutieren, ob die sinnvoll sind, ob man die regeln kann, ob die ein Problem für die Gesellschaft sind oder nicht. Und es bringt überhaupt nichts zu sagen, das ist monokausal der einzige Grund, warum die Welt untergeht. Aber es bringt auch nichts zu sagen, das ist die freie Marktwirtschaft und das ist halt so und dann hassen wir uns halt alle nachher. Ich glaube, das ist auch keine Lösung. Ne? Und irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen.
Und freie Marktwirtschaft funktioniert halt auch nur, wenn sich alle an dieselben Regeln halten. Also in einer Marktwirtschaft, in der sich Monopole herausbilden, die sich nicht an dieselben Regeln halten müssen, weil wir die Regeln einfach noch nicht geschaffen haben dafür. Kann auch Marktwirtschaft nicht funktionieren und das sehen wir ja. Deswegen haben wir ja diese Monopolbildungen und deswegen haben wir ja die Probleme, die kommen ja auch mit der Größe.
Okay.
Das heißt also, Sie müssen doch auch dafür sein, dass sich die an die grundlegenden Regeln halten.
Ich bin Herrn Dr. Esser wirklich sehr dankbar, dass einer auch mal pro Facebook spricht. Wir haben auch versucht, jemanden von Facebook hinzubekommen. Hans Obauer hat es sehr intensiv versucht und zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung haben wir dann endgültig die Absage bekommen, weil die Einladung so spät gelaufen ist, wobei wir hatten ja diese Diskussion schon im letzten Jahr und da war auch die Absage, aber mit dem Versprechen, nächstes Jahr unbedingt zu kommen. Es ist schwierig, Facebook zu bekommen. Das ist auch immer das Problem in den Debatten, weil es fehlt dann ein Teil. Ne? Also die Organisation ist so groß, sie könnte sich eigentlich selber verteilen, sie braucht sie nicht, ja? Sondern das geht länger auch so. Aber ich bin
heißt, Sie brauchen mich nicht,
das ja, ist jetzt nicht ganz. Sie sind der Einzige hier, der, und ich meine das positiv, der sagt, guck mal, das hat auch positiv Seiten, was Facebook macht, ja?
Ich sehe das auch so, dass ich nutze es ja auch. Es ist ja nicht, also man muss das jetzt nicht so schwarz-weiß runterbrechen, aber man muss einmal in die Details hineingehen. Also sonst werden wir da jetzt auf keine sinnvolle Antwort kommen.
Weil ja, ist gut. Okay, Thomas Krüger hat am Anfang schon mal gesagt, warum machen hier zum Beispiel die deutschen Verleger zusammen mit den Öffentlich-Rechtlichen nicht einen so eine Art gegen Facebook? Auch ich nenne es einfach mal so, ist ein bisschen sehr plakativ. Es gibt den Vorschlag von dem ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm vom Bayerischen Rundfunk, der gesagt hat, Mensch, kommt mal, Ihre Kollegin bei Gruner und Jahr, Julia Jeckel, hat gesagt, na, also das ist ein Vorschlag, den wollen wir uns wirklich mal genau angucken. Ich kenne ihn noch nicht so genau. Ist das, oder ich sag mal, ob es real ist, ob das was bringt, ist eine zweite Frage. Aber dass man sich zusammenschließt und sagt, gegen dieses Monopol machen wir mal was, das ist ja etwas, was in Deutschland bei den deutschen Medien immer sehr schwer fällt. Die Verlage untereinander behaken sich so ein bisschen, die Öffentlich-Rechtlichen und die Verlage. Was ist das eine reale Möglichkeit, jetzt unter veränderten Umständen mal zu sagen, komm, wir machen so eine, Sie nennen das Supermediathek, nennt das Wilhelm, ja. Wären Sie dabei?
Sowas auf jeden Fall, das ist doch wunderbar. Nur die Idee, ein Gegen-Facebook, den Begriff, den finde ich mit Verlaub ein bisschen gaga.
Okay.
Denn, wenn sich Qualitätsmedien zusammenschließen, um auf ihrer Plattform mehr Traffic, mehr Action, mehr Freude zu erzeugen, allemal, ne? Aber wir sollten uns schauen, was macht Facebook denn erfolgreich? Das ist die Zentrierung auf den Nutzer. Das schaffen die halt 10-mal besser als die meisten Medien, als Fernsehen, als Online-Portale. Die Zentrierung auf den Nutzer und das Engagement der Nutzer, dass halt jeder, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so auf diesem Medium ist, dass das seinem Konsum von möglicherweise Zeit online oder Puls-4-Formaten abhängig ist, das ist halt so. Dann sind die halt besser als wir. Wir sollten lernen, wir sollten uns anschauen, was machen die so gut.
Ja, aber so eine Supermediathek wäre ja eine Möglichkeit, ne? Mehr zu binden.
Aber ich glaube, es ist konzeptuell schon mal falsch. Facebook selber hat keinen Inhalt. Facebook selber, wir haben das in unseren Klagen drinnen, was der Leistungsaustausch ist zwischen dem Nutzer und Facebook. Es ist nämlich ein entgeltlicher Vertrag, weil ich zahle nicht nur mit Daten, das ist so dieser Standardsatz, ich zahle mit meinen Daten, ich zahle hauptsächlich mit Content. Also auch das tote Eichkätzchen in meinem Hinterhof ist Content, vereinfacht gesagt. Ja. Meine Katzenfotos sind Content.
Ja,
ist leider gut. So, ja. Die werden ja nicht von Facebook produziert, das heißt, die sind nicht besser im Inhalt, die sind besser dabei, den Inhalt zu aggregieren.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Punkt, wo man dann sagen muss, das ist sozusagen das, wo man angreifen muss oder sagen muss, können wir das besser. Ne? Ganz generell, ich kriege, glaube ich, 2x pro Woche ein E-Mail mit dem neuen, tollen, besseren Facebook von irgendjemandem. Und selbst Google hat mit Google Plus probiert, eine Alternative zu machen. Das strukturelle Problem, wo das alles scheitert, ist der Login-Effekt und der Netzwerkeffekt. Das ist so, wie wenn es früher die Telekom der einzige Handynetzbetreiber war und dann gibt es was in Deutschland D2 oder was weiß ich, als zweiten Handynetzbetreiber. Wenn ich nicht zur Telekom telefonieren kann, dann wird mir keiner dort eine SIM-Karte kaufen, weil dann kann ich allein mit mir telefonieren und dafür sind Handys nicht gedacht. Und genau das haben wir bei sozialen Netzwerken als Problem. Wir müssen da eine Netzöffnung verlangen und das ist eigentlich wirtschaftlich gedacht turboliberal. Weil erst sozusagen durch offene Netze kann ich eine wahre Konkurrenzsituation machen und ein besseres Produkt kann sich dann durchsetzen. Weil die letzten 10 Jahre war Facebook nicht sonderlich innovativ. Das ist die gleiche Seite wie vor 10 Jahren. Also vielleicht wirst du nicht kommen.
Darf ich anschließen? Wir haben dazu einen recht detaillierten Vorschlag in dem Buch drinnen, das kommt dann, ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, aber ich glaube, es sind 2 Dinge. Das eine ist das Erkennen, dass es sich nicht nur um Plattformen handelt, sondern um Konkurrenzmedien und diese absurde Situation aufzulösen, dass sich europäische Medien innerhalb ihrer kleinen Märkte bis aufs Blut bekämpfen, hingegen aber alle ihren Content, und zwar ihren besten Content, auf den wirklichen Hauptkonkurrenten draufstellen gratis. Das sollte dazu führen, dass so eine Kooperation zustande kommt. Und das Zweite ist, sich auf die Grundsätze zu besinnen. Das heißt, regulatorisch auf die Grundsätze von Medienrecht, die dort anzuwenden. Und in der Organisation auf den Gedanken, der ja sehr, sehr wertvoll ist in Medienrevolutionen, den Gedanken des Öffentlich-Rechtlichen, der für Fernsehen und Radio geschaffen worden ist, aber auf dieser technischen Stufe stehen geblieben ist. Also es ist immer noch für Fernsehen und Radio, obwohl sich diese Kanäle ja auflösen und entbündeln. Das heißt also, die Weiterentwicklung dieses öffentlich-rechtlichen Gedanken von Medien, die zwar staatsfern sind, die nicht einem Unternehmen gehören, um Monopolbildungen zu verhindern, von der Gesellschaft getragen werden nach Grundsätzen, diesen Gedanken in die digitale Medienwelt zu übersetzen und zwar in einer Form, die kooperativ ist innerhalb von Europa, das ist, glaube ich, einer der Schlüssel. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, aber die haben wir im
ist Buch, wunderbar. Das
kommt im Juni.
Dann gehen wir mal an unseren Politiker, ich nehme das jetzt einfach mal so, weil es gibt nicht nur Parteipolitiker. Was muss die Politik tun?
Also ich glaube, ein Punkt, den ich angesprochen habe, ist beherzter, als das bisher der Fall ist, sich die Regulierungsmöglichkeiten anzugucken, um eben die Frage sozusagen eines Monopols, wir brauchen nicht mehr Monopol, wir brauchen mehr Marktwirtschaft, wenn man so will, zu klären. Zum Zweiten die Frage, sozusagen der demokratietheoretische Frage, wie ist Widerspruch in der Öffentlichkeit herzustellen? Davon lebt Demokratie, dass dafür gesorgt wird, eben sozusagen diese Sachen sicherzustellen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben die Transparenz des Algorithmuses. Was ist eigentlich die Policy dahinter? Und das ist ja eben schon angesprochen worden, da darf man nicht naiv sein, sondern da muss man sozusagen beherzt den Fehlstellen zu Leibe rücken. Und ansonsten finde ich auch, geht es nicht um eine Verteufelung der sozialen Medien, sondern es ist für uns derzeit sowohl in öffentlichen Institutionen als auch in Medien, geht es ja bei der Nutzung von den sozialen Medien immer um eine Abwägung, was nimmt man in Kauf für das, was man kriegt. Und wir zahlen einen relativ hohen Preis. Und das sozusagen, das ist, glaube ich, noch nicht im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Und Politik hat hier eine große Verantwortung. Ich sage mal, wenn ich einen Ausblick gehen würde, dann gucke ich mir wieder das Medienverhalten der jüngeren Generationen an und kann vielleicht sogar schon anfänglich durchatmen, weil viele der jungen Leute gar nicht mehr auf Facebook sind. Vor 5 Jahren habe ich mich mit meinem jüngeren Sohn angefreundet auf Facebook, um mehr über seine Schulhof-Policy zu erfahren. Als er mitgekriegt hat, dass es mich interessiert, war ich schon wieder entfreundet. Und ein Jahr später war er gar nicht mehr auf Facebook.
Jetzt gehen Sie mir zu weit weg. Darauf kommen wir noch.
Nee, ich glaube sozusagen, der Punkt ist, dass heute junge Leute auf viel schnellere Medien setzen, auf audiovisuellere Medien, bei Instagram unterwegs sind oder bei den Messenger-Diensten unterwegs sind und Facebook ihnen sozusagen mittlerweile als ein altes Medium erscheint.
Ja, aber zum Teil im selben Unternehmen.
Gehört das ja auch alles. alles wieder Facebook.
Also so ist es, ja genau. Es ist
und deshalb anderes würde ich sagen, Logo, gleiche Firma.
Ja. Genau. Also von der Ökonomie her absolut richtig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben mit politischer Bildung auf die Strukturen von Medien in der demokratischen Gesellschaft stärker abheben. Medienbildung, politische Bildung ist einfach eine wichtige Investition.
Ja, wir müssen immer im Dialog sein, das ist nie falsch. Aber noch einmal, was muss Politik, da sind Sie auch gefragt, was muss Politik konkret machen? Nationale Alleingänge, gleich Europa, wie soll die Kontrolle aussehen, etc. Herr Kröger.
Also ich,
ganz konkret jetzt bitte.
Ja, ich habe eben schon gesagt, Regulierung und diese Regulierung möglichst transnational. Aber
europäisch erstmal, ja.
Natürlich im europäischen Kontext, aber generell eben sozusagen die Demokratie im Blick behalten und verteidigen und eben die Defizitpunkte an den sozialen Medien, da wo man sich nicht an die Spielregeln demokratischen Miteinanders hält, anzusetzen und Transparenz bei dem Algorithmus herstellen, Monopole verhindern. Ich glaube, viele von diesen einzelnen regulatorischen Schritten würden, wenn man so will, eine Sozialisierung der sozialen Medien zum Ergebnis haben können.
Was im Grunde ja 1949, als wir unser Grundgesetz gemacht haben, ja auch der Fall war, als wir die öffentlich-rechtlichen Medien und die privaten Medien gemacht haben. Also auch die gegenseitige Kontrolle, die heute in dem Maße nicht mehr so funktioniert, aber das müsste, so ein ähnliches Modell müsste kommen. Einverstanden? Oder noch ein bisschen stärker?
Im Großen und Ganzen sehr gleich. Ich glaube, das Interessante jetzt noch, um das auszuführen bei den Algorithmen, das ist ja bei der DSGVO einer der Punkte gewesen, die nicht reguliert worden ist. Die ganze Frage Algorithmen, wie funktioniert das, weil man sich da noch nicht einigen hat können. Und da wird man mehr brauchen als nur Transparenz, weil Transparenz ist sozusagen das, was die Industrie sagt, wir kleben ein Pickerl drauf, dass es das tut, aber es macht es weiter. Und dann stellt sich die Frage, gibt es nicht gewisse Dinge, die wir einfach nicht wollen, dass sowas tut? Oder wo man sagt, und es wird sehr schwierig, das in Gesetze zu fassen, zu regulieren und so weiter. Aber das ist der heiße Topf, den man da eigentlich angreifen muss, zu sagen, gibt es gewisse Dinge, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht mehr, wie in Österreich, das ist, glaube ich, im Privatfernsehen oder Privatradio muss ein gewisser Nachrichtenanteil drinnen sein. Das weißt du sicher besser als ich. Aber ich glaube, im Privatradio ist 6 Minuten oder irgendwas in die Richtung. Warum kann man nicht Facebook sagen, es muss 10% von einem Newsfeed auch News sein in dem Sinne? Ne? Oder man kann auch sagen, es muss sozusagen Gegenmeinungen da sein. Solche Dinge kann man ja prinzipiell schon regulieren, das macht man in Medien auch. Und sowas wäre interessant reinzugehen.
Das in Medien?
Geht schon, das geht zum Beispiel schon in Deutschland auch. Also dass zum Beispiel die regionalen Rundfunkanstalten müssen, sagen wir, regionale Anteile, sagen wir, von, sagen wir, dreimal täglich von 5 Minuten machen. Also da gibt es schon die Regulierung. Deswegen haben wir die Landesmedien. Diese Landesmedienanstalten in Deutschland, ne, über die man bitte
diskutiert. Also Sie sagen, wo macht man das in Medien, weil Print weniger stark reguliert ist, Fernsehen als so ein Ding, das so im Wohnzimmer war, dass es sehr meinungsmächtig wahrgenommen wurde. Als es kam, wurde deshalb stärker reguliert. Und jetzt mit diesen...
Also man kann regulieren, das ist aber
ja,
der entscheidende Punkt.
Ja, und diese neuen Medien müssen vielleicht nochmal stärker oder zumindest anders reguliert werden, weil sie wieder auf eine andere Art sehr, sehr direkt wirken und sehr meinungsmächtig wirken. Aber regulieren kann man, aber wahrscheinlich besser auf europäischer Ebene als auf nationaler.
Herr Esser, Sie sind auch in den Verbänden, oder die Verbände sind in Deutschland ja sehr stark, sowohl bei den Zeitungsverlegern wie bei den Zeitschriftenverlegern. Was tun die?
Naja, die sind alle interessengetrieben. Ne? Die argumentieren, das sind Lobbygruppen, das sind
das
ja keine Gruppen, die für das große Ganze, für das Gute in der Welt kämpfen, sondern ausschließlich für ihre Mitglieder, ja. Das sind Lobbyisten. Ne? Und kommt dann halt häufig das Argument, das Sie auch sagten, wenn man häufiger bei Facebook oder unterwegs ist, dann ist man weniger bei einem Medium. Deshalb sind wir gegen Facebook. Oder Google könnte wunderbar die ganzen Rubrikanzeigen von Springer nachbauen, Stepstone und die Immobilienangebote, könnten die alle nachbauen. Deshalb ist Springer halt gegen Google, ne? Aber paktiert mit Facebook. Also es ist alles wahnsinnig interessengetrieben, deshalb ist es für mich irrelevant.
Okay. Es gibt ja noch eine Komponente. Wenn man sich mal anschaut, wie Facebook agiert, dann kann man feststellen, so alle 2 Jahre gibt es eine Entschuldigung. Oh Gott, wir haben das nicht so richtig überschaut und wir bitten um Entschuldigung. Wir werden uns ändern, wir werden besser werden. So, und wer jetzt mal die letzten Tage bei Facebook reingeschaut hat, die haben gerade eine neue Einstellung gebracht, und zwar Verlauf löschen, also wenigstens angekündigt. Das heißt also, jeder Nutzer kann seinen Facebook-Verlauf löschen. Sind die selbst, ich nenne es jetzt mal so, die Selbstreinigungskräfte von Facebook so stark, dass man sagt, naja, lass uns mal ein bisschen warten, die werden schon alles von alleine machen. Jetzt mal ernsthaft, jetzt mal.
Nein, absolut nicht. Also Cambridge Analytica war das beste Beispiel. Wir haben 2011 eine Anzeige in Irland eingebracht wegen Apps, die die Daten absaugen können, ohne Zustimmung, ohne rechtliche Überprüfung, und keiner hat gewusst, wo die Daten hingehen. Das haben wir 2011 in Irland eingebracht. 2012 haben wir mit Facebook darüber diskutiert. Die haben gesagt, das ist genauso, wie es funktionieren soll. Das ist alles legal und alles rechtlich. 6 Jahre später sitzt der Herr Zuckerberg genau deswegen im Kongress und entschuldigt sich ganz viel, weil das haben wir überhaupt gar nicht wissen können, und das ist ja ganz was Neues und überhaupt und bla. Wenn ich das damals als 23-jähriger Student beim Abend mit einer Flasche Wein rausgefunden habe, eine Anzeige schreiben habe können dazu und mit denen 2 Jahre lang darüber diskutiert hat, dann werden sie es wohl gewusst haben. Sie haben es halt absichtlich nicht weiterverfolgt. Und so ähnlich ist es. Und da muss man halt verstehen, wir machen das ja in Europa auch, nur nicht so aggressiv, dass, wie ich im Silicon Valley studiert habe, war die Grundaussage, wir rechnen bei jedem Gesetz, wie viel kostet es uns, es einzuhalten, wie viel kostet es uns zu brechen, ist es wirtschaftlich sinnvoll, es zu brechen, werden wir jemals verurteilt, wie lange dauert es, bis die Verurteilung kommt, und wie sehr haben wir unsere Marktmacht ausgebaut, bis da irgendwas einmal daherkommt. Und die Realität ist, wenn wir nicht massiv reinfahren, wie eben jetzt mit der DSGVO, mit diesen massiven Strafen, macht es wirtschaftlich für sie null Sinn, sich an irgendeine von diesen Regulierungen zu halten. Und das ist ja genau das Interessante am Silicon Valley, was ja auch interessant ist von wegen Disruptive, zu sagen, wir halten uns an den Blödsinn nicht und wir stellen mal die Frage, ob irgendeine Taxiregelung wirklich notwendig ist. Finde ich extrem spannend politisch, ja. Aber wenn wir sagen, okay, Datenschutz oder was weiß ich oder Medienregulierung ist notwendig, dann muss man sich überlegen, wie setze ich so durch, dass es auch wehtut. Und ich glaube, das ist das, wo wir lang sozusagen Finger auf die USA zeigen müssen, aber es ist ein europäisches Problem. Wir machen das nicht ordentlich, und ich glaube, da ist sozusagen der Punkt, wo man wirklich reingreifen muss, ne?
Sie sprechen immer von den vielen neuen Regulierungen, die es geben soll oder die es geben müssen sollte oder sollte müssen. Sie haben ja die DSGVO gerade genannt, und es gibt ja das Gesetz, das Justizminister Maas vor einem Jahr eingeführt hat, dass alle Verunglimpfungen auf Facebook auf Anzeige gelöscht werden müssen. Das gibt's doch. Das gibt's doch, und da arbeiten doch auch in Berlin, da bei Avato, zigtausende Menschen, die diese ganzen Feeds da durchgehen und diese Schrecklichkeiten, die teilweise auf so einer riesigen Plattform auch stattfinden, löschen. Das gibt's doch, und diese schreckliche Frau Wedel oder Weidel da, die
von der AfD.
Nein, das ist keine schreckliche, das ist eine Bundestagsabgeordnete, die hat doch auch gerade durchgesetzt, mehrmals, dass irgendeine wenig charmante Äußerung über sie gelöscht werden muss. Also es gibt Regulierung. Und wir haben auch das Kartellamt.
Obwohl das keine Regulierung war, das war eine Gerichtsentscheidung. Das heißt, das Gericht hat ganz normal über
Persönlichkeitsrechte. Aufgrund eines Gesetzes.
Ja, ja. Ne? Ja,
aufgrund eines Gesetzes.
Ja, ja. Darf ich Ihnen den Unterschied sagen, den ich meine? Das alles ist Host-Provider-Privileg reguliert. Mhm. Das heißt, dass es erstmal veröffentlicht wird, und nachdem sich jemand beschwert hat, muss es jetzt schneller gelöscht werden als bisher. Aber es wird mal veröffentlicht. Und wir kennen an vielen Fällen, sei es jetzt in privaten Mobbingfällen, die zu Selbstmorden führen, bis hin zu politischen, dass sich die Dinge verbreiten und man ihnen nicht nachkommt. Da gibt es ja Gerichtsverfahren dazu. Zum Beispiel Eva Klawischnik führt eines, das jetzt beim EuGH gelandet ist in Österreich. Also jetzt beim EuGH. Der Unterschied zu uns allen Medien ist, dass bei Medien gilt das Herausgeberprinzip. Der Herausgeber ist verantwortlich für den Inhalt, bevor er ihn veröffentlicht. Und dieses Prinzip haben wir entwickelt, weil es zu riesige Probleme gegeben hat, weil es Kriege angetrieben hat, weil es Hetze angetrieben hat und so weiter über die letzten Jahrhunderte. Deswegen ist dieser Grundsatz entwickelt worden. Genauso wie der öffentlich-rechtliche Grundsatz. Ich glaube nicht, dass wir völlig neue Regulierungen erfinden müssen. Ich glaube, wir müssen das, was wir haben, nämlich dieser Grundsatz, dass ein Herausgeber dafür verantwortlich ist, dass keine Hetze verbreitet wird, dass niemand verleumdet wird, dass jemand, der beschuldigt wird, gefragt wird nach seiner Meinung dazu und so weiter. Einfach diese Grundsätze auf diesen Medienteil von Facebook, auf den Newsfeed anzuwenden, und das ist ja durchaus möglich. Was sie jetzt machen, dieses Content Moderation, kommt im Quartalsbericht nicht mal vor. Das ist nicht mal eine Zeile da drinnen. So wenig macht das aus im Budget von Facebook.
Ich weiß nicht, ob das alles so möglich ist, wie Sie sich das vorstellen. Schauen Sie bei Zeit Online, da haben wir die Kommentarfunktion.
Genau, das ist
und da gibt es jede Woche, inzwischen ein paar hunderttausend Menschen. Und alle Kommentare, die da erscheinen, werden gelesen.
Mhm. Aber sie was werden, teuer ist auch, ne?
Es ist sehr teuer, aber die meisten erscheinen erst. Und dann werden sie gelöscht, nachdem sie gelesen werden.
Ja, weil sie in den Kommentaren Host-Providers sind.
Ja. Genau. Aber die erscheinen auch und dann werden sie sofort gelöscht, wenn unsere Leute sich das durchgelesen haben. Und genau das Gleiche macht Facebook auch.
Nein, nicht das Gleiche.
Nein, das ist das Lustige. Allein zum Beispiel bei Facebook technisch, das zu melden geht meistens gar nicht, weil ich ja die Timeline von jemand anderem normalerweise nicht sehe. Also ein klassisches Problem bei dem Klawischnik-Fall war, Nutzer A postet was, der teilt es mit Nutzer B und so weiter. Das haben am Ende 500 Nutzer geteilt. Davon sind vielleicht 50 Nutzer öffentlich. Alle anderen teilen das nur mit ihren Freunden. Ich kann es gar nicht melden als Betroffener, weil ich es nicht sehen kann und damit der Button gar nicht da ist. Und Facebook sagt mir jetzt, ich muss jedes Posting einzeln benennen, weil sie löschen nur die, die ich einzeln benennen kann. Also da wäre ich zum Schwammerl. Und diese Verfahren dauern 3-4 Jahre. Da ist
Vergessen Sie aber nicht diese Tausende, die bei Avato da in Berlin sitzen und
das
den
ist
ganzen
Nächste, als österreichischer Sicht, als österreichischer Sicht, wenn ich im österreichischen Dialekt eine verleumdende Sache zu einer österreichischen politischen Entscheidung mache, wüssten wahrscheinlich nicht mal Sie, ob das jetzt eine Verleumdung ist oder nicht, weil Sie im österreichischen politischen Geschehen gar nicht involviert sind, geschweige denn, dass irgendein Minderbezahlter bei Avato das verstehen wird. Ja? Das ist schlichtweg vollkommen absurd. Ähnlich ist es bei den ganzen Runternehmen-Geschichten, ob jetzt da irgendwelche Nackten sind oder nicht, das wird im 10-Sekunden-Takt irgendwo die Fotos halt moderiert. Das Problem ist, das kostet Geld. Und Sie investieren das Geld, der Standard bei uns, wo glaube ich in Österreich wird noch viel mehr in diese Foren gepostet als in Deutschland, die investieren alle dieses Geld. Facebook hat das Geld 10-mal mehr als alle, die in diesem Raum sind, investieren es aber nicht. Und das finde ich die interessante Sache.
Oder kaum.
Also
kaum.
Das ist ja im Vergleich zu Peanuts. Dem, was da gepostet wird, Kindergeburtstag, ne?
Okay, ich glaube, die Problematik ist klar geworden. Wir finden hier keine Lösung. Erstmal herzlichen Dank, aber jeder gibt noch einen kurzen Ausblick. Wie sieht das in 2 bis 5 Jahren aus mit Facebook und der gesamten Problematik? Herr Krüger hat das letzte Wort. Ja, er hat das erste und das letzte Wort. Und es ist ja ganz erstaunlich. Wir haben letztes Jahr über Facebook diskutiert und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn Herr Oberauer jetzt schon uns verlässt, ja, wir werden auch im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder über Facebook diskutieren. Es ist ein ewiges Thema, das wird so bleiben. Ihr Schlusswort, wie sieht das in 2 bis 5 Jahren aus?
Ich hoffe, dass wir halbwegs differenzieren können bis dahin, was sozusagen die verschiedenen Probleme sind und dass wir auch die Durchsetzung schaffen, weil wir bisher in Europa super beim Meckern sind und bei Podiumsdiskussionen, aber beim dann faktisch was tun, ist es relativ überschaubar und ich glaube, das wäre meine Hoffnung, dass wir das in den nächsten Jahren irgendwann mal zusammenbekommen.
So, und der Esser muss sein Flugzeug kriegen, genau.
Ich würde sagen, die Gesetze, die da sind, beinhart anwenden und ansonsten schauen, was macht die erfolgreich, was macht dieses Silicon Valley-Unternehmen so erfolgreich und wir sollten uns davon für unser Geschäft möglichst viel abschauen, also die legalen Teile
abschauen. Herzlichen Dank. Ja?
Ich würde sagen, die Grundsätze, die da sind, übersetzen auf Gesetze, die auch wirkungsvoll sind. Das gilt sowohl für Medienrecht als auch für Kartellrecht zum Beispiel. Das ist, so wie es jetzt geschrieben ist, nicht gut anwendbar. Das muss man aktualisieren und dann auch wirklich beinhart durchsetzen auf europäischer Ebene.
Was passiert wirklich? Also das jetzt nicht, was soll passieren, sondern wie sieht es, sagen wir mal, in 5 Jahren aus?
Ein Ausblick wollen Sie.
Einen richtigen Ausblick. In 5 Jahren, wie sieht es aus?
Also der negative
Ausblick. Positiv, negativ, genau.
Der negative Ausblick ist, dass alle außer den großen Marken weggefegt sind, weil sie kein Geld mehr verdienen können online und sonst auch wenig. Also das ist die negative Perspektive, wenn nichts geschieht. Wenn etwas geschieht, dann hoffe ich, dass es in 5 Jahren geschafft ist, dass europäische Medien gemeinsam auch mit dem öffentlich-rechtlichen System und Staaten sich zusammengetan haben, um die Investition zu stemmen, eigene konkurrierende Produkte zu schaffen, die genauso gut sind.
Punkt.
Ja.
Herr Krüger?
In 5 Jahren sind mit Sicherheit jede Menge neue Säue durchs Dorf getrieben, sprich auch neue Angebote im Netz. Und ich glaube sozusagen, die entscheidende Frage ist, gewöhnen wir uns die Naivität ab?
Ja.
Wenden wir Gesetze korrekt an, nutzen die Regulierungsmöglichkeiten und ganz wichtig, investieren wir auch genügend in die Medienbildung, also in eine analoge Diskussion in Schulen oder außerhalb der Schulen, um ein kritisches Bewusstsein der Nutzung von Medien zu etablieren und zu kultivieren.
Wird das geschehen oder wird es nicht geschehen?
Ja, es wird zumindest von Anbietern wie unserer Einrichtung geschehen. Ja?
Okay.
Und wir setzen sozusagen die neuen Ressourcen, die wir kriegen, genau in diesem Bereich ein, weil es, glaube ich, eine Zukunftsfrage ist.
Puh. Ich meine, es war gestern wirklich ein Husarenritt durch dieses Thema. Man könnte einen ganzen Kongress, glaube ich, darüber machen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich danke auch Herrn Esser, der geht schon auf dem Weg zum Flugblatt. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mal einen von Facebook kriegen. Dann wird es noch spannender. Dann geben wir uns auch noch ein bisschen mehr Zeit. Herr Bülent, das kriegen wir hin. Also, herzlichen Dank und ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Geduld. Frau Gutz.